Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Weihnachten geht weiter durch uns. Ich lese zunächst den Text, der für diesen 25.12. vorgegeben ist. Er ist uns bekannt, Volker Nickel hat bereits in der Church Night darüber gesprochen und ich möchte ein paar andere Aspekte heute beleuchten. Jesaja 52, Verse 7 bis 11. Was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote über die Berge kommt, der eine gute Nachricht bringt. Er eilt herbei und ruft der Stadt auf dem Berg Zion zu, jetzt ist Friede, die Rettung ist da, Jerusalem, dein Gott herrscht als König. Schon brechen die Wächter auf der Mauer in Freudengeschrei aus, alle miteinander jubeln, denn mit eigenen Augen sehen sie, wie der Herr zum Berg Zion zurückkehrt. Noch ist Jerusalem ein einziger Trümmerhaufen, doch ihr Ruinen singt und jubelt miteinander vor Freude. Denn der Herr tröstet sein Volk. Er befreit Jerusalem. Vor den Augen aller Völker greift Gott, der Heilige, nun machtvoll ein. Die ganze Welt ist Zeuge, wie er sein Volk rettet. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Ein Text, der nur so voll Ermutigung strotzt. Ein Text, der nicht zuerst als Text erschienen ist, sondern als ein Reden Gottes zum Propheten. Und zwar inmitten einer Zeit, in der das Volk Israel nicht wusste, ob da noch Rettung ist, ob Gott noch ihr Gott war. Inmitten einer Zeit, in der sie an ihrer eigenen Existenz zweifelten. Sie waren Gottes Bundesvolk, aber immer wieder untreu geworden. Sie wurden verschleppt, teilweise nach Babylon. Ein anderer Teil blieb in Judäa, in Jerusalem zurück. Aber Gott ist eben ein Gott des Bundes. Und ein Bundesgott hält sich an seine Zusagen und auch an seine Zusagen für Israel, dass Gott zum Zion zurückkommt, dass Gott König ist, dass die Verschleppten nach 70 Jahren heimkehren dürfen. Es wird ein Tempel gebaut, das lesen wir bei Esra. Die Mauern Jerusalems werden aufgebaut, wiederhergestellt bei Nehemia und dem Volk wird das Gesetz des Mose neu verlesen. Und nun fragen wir, was hat dieser Text denn dann auch mit uns zu tun? Sehr viel, denn die christliche Gemeinde hat von Anfang an messianische Zusagen in diesen Zeilen des Jesaja-Buches wie in vielen anderen auch gesehen. Nicht nur die Wiederherstellung Israels, nein, von Gottes erstem Volk, sondern die Wiederherstellung der ganzen Welt. Das ist der Plan Gottes durch den kommenden Messias. Der ultimative Freudensbote wurde in Jesus Christus erkannt, der vollendet hat und vollenden wird, was bisher keinem gelungen ist, und zwar in einem ganzheitlichen Verständnis für alle Menschen. Was war die Botschaft und was ist die Botschaft Jesu? Das Reich Gottes ist nah, kehrt um. Mit dem Kommen Jesu beginnt tatsächlich eine neue Zeitrechnung. Wir leben ja auch in dieser Zeitrechnung. Und darum will ich heute zu uns reden als solche, durch die Weihnachten weitergehen soll. Ich will heute zu uns reden als solche, die der Herr beauftragt hat, Freudenbotinnen und Boten zu sein. Denn das ist es, was wir als Christen sind, wenn wir uns zu diesem Glauben nicht nur halten, sondern wenn wir ihn leben, wenn wir uns davon durchdringen lassen. Mich hat am Anfang meines Glaubenslebens ein Liedvers begleitet, oder besser gesagt ein Lied, das mich für mich wie so ein Auftrag war. Das Lied heißt Pass It On. Und es heißt übersetzt, es braucht nur einen Funken, um ein Feuer zu entfachen. Und schnell werden die, die um das Feuer herum sitzen, erwärmt. So ist es auch mit der Liebe Gottes. Wenn du sie einmal erfahren hast, dann musst du sie weitergeben an jedermann. Du musst sie einfach weitersagen. Darin steckt so dieses Angestecktsein. Wenn Gott redet, wenn wir davon ergriffen sind, dann können wir es nicht für uns selbst behalten. Und so habe ich 4 Punkte für diese Predigt mitgebracht. Als Freudenboten berufen reden wir erstens von der guten Nachricht, zweitens vom Frieden, drittens vom Heil und viertens vom Reich Gottes. So wie es dieser Text auch vorgibt. Erstens, wir reden von der guten Nachricht. Für alle, die auf dem Weg zum Glauben sind oder Interesse haben, bete ich, dass ihr tief berührt werdet und dass ihr einen nächsten Schritt sehen könnt, den ihr ergreifen könnt im Glauben, um selbst auch Freudensboten zu werden. Und euch Christen will ich anstecken, eure Aufgabe mit Lust und Liebe zu erfüllen, auch euch neu anregen zu lassen, euch neu ansprechen zu lassen, es neu auf euch wirken zu lassen. Also wenn wir vom Evangelium der guten Nachricht von Jesus Christus reden, dann geht es zuallererst um eine Nachricht. Etwas ist geschehen und davon wird berichtet. Genauso wie der Bote im Text, jetzt ist Friede, sagt der Bote. Mit dem Kommen Jesu hat sich etwas ereignet, mit Weihnachten, Karfreitag, Ostern und Pfingsten. Die gute Nachricht ist zunächst kein guter Rat, wie man leben soll. Sie ist auch kein ethisches Regelwerk. Sie bezeichnet auch nicht etwas, was Menschen tun müssen. Die gute Nachricht bezeichnet etwas, das getan wurde. In diesem Fall von Gott. Gott hat etwas gemacht und das erfordert eine Reaktion auf der Seite der Menschen. Auf der Seite derer, denen wir davon berichten. Und natürlich, wir können nichts berichten, wo wir nicht selber auch Antwort gegeben haben. Aber zunächst, wir sind einfach Übermittler von dem, was Gott für diese Welt getan hat. Fakt, wie ein Nachrichtensprecher, er übermittelt einfach, was Sache ist. Und es sind gute Nachrichten. Und auch heute noch gilt, wie in diesem Text, was für ein herrlicher Augenblick, oder in der Luther-Übersetzung, wie lieblich sind die Füße derer, die gute Nachricht verbreiten. Wie herrlich der Augenblick, wenn du mit einer guten Nachricht erscheinst. Du als Christin, als Christ, bist ein guter Nachrichtensprecher. Du bist quasi diese gute Nachricht, du trägst diese gute Nachricht hinaus. Es gibt Menschen in deinem Umfeld, die diese gute Nachricht hören müssen. Dass Gott zu ihnen zurückkehrt, weil er nicht Teil ihres Lebens ist oder vielleicht mal war und verloren gegangen ist. Das sind Menschen, die, genau wie Jerusalem damals in Trümmern lag, Menschen, deren Leben wie ein Trümmerhaufen innerlich ist. Vielleicht ist die Fassade noch gut, aber innerlich merken sie, sind kaputt. Und sie brauchen Trost. Und er soll ihnen mit dieser Botschaft geschenkt werden. Also, wir reden von der guten Nachricht, etwas, was in der Vergangenheit geschehen ist. Zweitens, wir reden vom Frieden. Ein wesentlicher Teil dieser Botschaft ist, dass Gott Frieden gemacht hat, auch in der Vergangenheit. Frieden, wie Frieden. Neulich redete ich mit einem, der gerade mein Knie wieder ein bisschen herstellt. Und er sagt, ja, dieses Gequatsche vom Frieden, ja, das nervt. Frieden auf Erden. Wo ist denn der Frieden auf Erden? Die Welt ist friedlos. Im Stellungskrieg zwischen Briten und Deutschen wagte es an Heiligabend 1914, so sagt man, ein englischer Soldat mit zitternden Knien und erhobenen Händen aus seinem Graben herauszutreten, auf die Deutschen zuzugehen mit den Worten "A Merry Christmas, Jerry." Jerry nannten die Engländer damals die Deutschen nannten die Engländer Tommies, ja, Tom und Jerry, so. Und man redet vom Weihnachtsfrieden 1914, einem Wunder, dass plötzlich die Soldaten aus den Gräben herauskamen, auf einmal sich verbrüderten, wo das nicht erlaubt war, aber sie teilten Bilder aus, sie teilten Tabak aus, sie erzählten, sie fingen an, Fußball miteinander zu spielen. Unser größter Konflikt als Menschen ist der Konflikt, den wir mit Gott hatten. Gott kommt und wird Mensch, er überwindet die Distanz. Ungeschützt und hilflos, wie dieser Soldat aus seinem Graben, kommt Gott auf uns zu, in Krippe und im Kreuz. Gott kommt sozusagen mit erhobenen Händen, das kann alle Welt sehen. Mit erhobenen Händen. Er überwindet das Schlachtfeld unseres Lebens und kommt in unseren Schützengraben und möchte Gemeinschaft mit uns haben. Das ist die gute Nachricht, die wir weitersagen sollen. Im Kolosserbrief heißt es dazu, denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm, in Christus zu wohnen und alles im Himmel und auf Erden durch ihn mit sich zu versöhnen. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Das ist die Nachricht vom Frieden. die eine persönliche Antwort jedes Menschen erfordert. Das ist kein Automatismus. Es ist ein Friedensangebot, das Gott uns macht und unseren Mitmenschen macht, jedem Menschen gemacht hat. Aber sie müssen es hören. Mit seinem Opfer überwindet er die Trennung. Er hat sich mit uns versöhnt. Nochmal, Vergangenheit. In der Person Jesus Christus, seinem Menschwerden, seinem Sterben und seinem Auferstehen liegt der Frieden, nach dem wir uns alle sehnen. Und hier handelt es sich nicht um eine kurze Waffenruhe im schnellen Konflikt, sondern um einen echten Friedensbund, den Gott mit uns geschlossen hat. Für alle, die ihn annehmen. Aber viele sehen sich gar nicht im Krieg mit Gott. Ja? Ich habe keinen Konflikt mit Gott. Ja? Gott ist mir gleichgültig. Ja, eben, genau. Das ist auch dieser Konflikt mit Gott. Ist eine Beziehung zwischen Eltern und Kindern okay, wenn Eltern den Kindern egal sind? Oder wenn sie zwar nichts gegen, aber auch nicht wirklich was für sie haben? Nein. Wenn Menschen dieses Angebot annehmen, und das sollte uns motivieren als Botschafter, dann ändert sich der Status augenblicklich. Im 1. Johannesbrief 3,14 heißt es, dass wir den Schritt vom Tod zum Leben getan haben. Wer darauf Antwort gibt und sagt, ich nehme das an mit ganzem Herzen, der ist vom Tod zum Leben gekommen. Da ist augenblicklich Vergebung da, augenblickliche Annahme. Das ist der zweite Aspekt des Friedens, dass wir nämlich persönlichen Frieden finden. Das war einer der Hauptmotivationen in meinem Leben damals, als ich den Glauben gesucht habe oder als ich irgendwas gesucht habe. Ich wusste ja nicht genau, was ich suche. Aber durch die Erkenntnis, dass Gott mich unendlich liebt und mir verzeiht, habe ich zum ersten Mal Frieden gefunden. Frieden. Hast du diesen Frieden? Und der dritte Aspekt ist, dass Menschen, die den Frieden mit Gott und sich selbst gefunden haben, Friedensboten sind. Genau wie der Soldat, der raustritt mit seiner Kerze oder mit Tabak oder was man sich so erzählt damals, sind Christen Menschen, die immer wieder aus ihren Gräben herauskommen. Und das meine ich ganz praktisch. Ja, solche Gräben können es in der Ehe geben. Mit den Kindern, mit Mitarbeitern, mit Brüdern, Geschwistern aus der Gemeinde. Ja, wir werden verletzt und wir verletzen. Und dann zieht man sich in die Gräben zurück und dann ist man gefragt, dass nicht Bitterkeit einen beherrscht, sondern dass man heraustritt und sagt, klare Sache, ich versöhne mich mit dir. Hier ist meine Hand, hier ist mein Friedensangebot. So sind wir als Christen. Das ist gar keine Frage, ob wir so sind. Wenn wir Christen sind, dann ist der Heilige Geist in uns und dann sind wir Boten des Friedens. Nicht nur Verkündiger da draußen, sondern in unserem Alltag macht sich Frieden breit durch uns. Und drittens, wir reden vom Heil. Das Heil, die Rettung, die Erlösung ist da, ruft der Prophet. Und so dürfen auch wir Heil verkünden in einer unheilen Welt. Damit Weihnachten weitergeht. Nicht nur in der Kirche, sondern gerade in unserer Alltagswelt. Die Frage ist, wovon sind wir denn erlöst? Aus welcher Gefahr sind wir errettet? Das müssen wir natürlich wissen als Christen. Und da geht es nicht darum, dass wir uns unsere eigenen Gedanken irgendwie machen, sondern dass wir in das Wort Gottes sehen, dass wir uns vertiefen in das, was die Zeugen Jesu, die Zeugen des Evangeliums, die Zeugen der Bibel uns gesagt haben. Im Neuen Testament heißt es, dass wir vom kommenden Gericht am Ende der Zeiten gerettet wurden. Also das Gericht Gottes, das kommt. Das verdeutlicht noch einmal unser menschliches Dilemma, ob wir Menschen das jetzt spüren, ob wir es erkennen, wahrhaben wollen oder verneinen. Weil wir Menschen wissend oder unwissend gegen Gottes Gebote, gegen seinen Charakter, gegen seine Schöpfung, Mitmenschen oder Schöpfung gesündigt haben, deswegen stehen wir sozusagen unter dem Zorn Gottes. Aber Gott ist nicht ein grausamer, zorniger Gott, sondern es ist seine Gerechtigkeit. Und weil das so ist, weil wir keine Chance gehabt hätten, ist doch klar. Deswegen hat er gehandelt. Weil das Böse auch gerichtet werden muss, weil die Welt zurechtgebracht werden muss. Und weil das so ist, hat Gott den Erlöser geschickt. Einen, der an unserer Stelle den Zorn, das Urteil auf sich genommen hat, damit wir heil werden können. Das ist die gute Nachricht. Gott will nicht, dass irgendjemand ins Gericht kommt, Und deswegen bietet er diese Nachricht an. Jeder, der Jesus Christus annimmt, angenommen hat, hat nichts mehr zu befürchten. Jeder, der dem Evangelium glaubt, ist gerettet, gerechtfertigt. Kind des lebendigen Gottes, empfängt den Heiligen Geist und lebt im Shalom Gottes, im Frieden Gottes. Lebt als einer, der gehorsam ist aus Liebe. Der sagt, ich will nichts anderes als deinen Willen tun in dieser Welt. Also nochmal, nachdem wir darüber informiert haben, erfordert diese Nachricht auch bei unseren Mitmenschen Antwort. Jesus anzunehmen, was hindert dich? Nun ist ja klar, wir können ja keinen überreden. Aber die Frage ist, ob wir bereit sind. Neulich lag ich eben wieder auf der Bank, ja, weil ich habe ja Meniskusoperation gehabt. Und dann lag ich da und ließ mich da massieren und es war alles schön. Und ich wusste schon, der so, soll ich ihn jetzt ansprechen oder nicht? Ja. Er sagt, ja, was kostet es denn? Ich muss ihn ja nicht zum Glauben bringen, ich muss einfach nur fragen. Dann habe ich irgendwann gesagt, so, wie wertvoll ist Ihnen Weihnachten was wert? Und dann wird die ganze Zeit geredet. Ja, habe ich gemerkt, okay, da sind viele, viele Widerstände. Aber wir säen auch Samen. Durch das, dass wir etwas bekennen, dass wir sagen, an was wir glauben und alles der Rest ist Gottes Sache letztlich. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, so sind wir nun, also drängend, wir, du und ich, wenn wir Christen sind, Botschafter an Christi Stadt und Gott ermahnt durch uns, bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, dass wir ihn in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Halleluja. Er stellt uns wieder her in das Menschsein. Und dann heißt es noch, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Und so reden wir viertens vom Reich Gottes, von der Spannung. Wir reden davon, dass Gott König ist, wie der Prophet. Aber wiederum, es nützt den Menschen nichts, nur davon zu hören, dass Gott König ist. Jesus hat nicht einfach nur ein Königreich angekündigt, also seine gute Herrschaft über diese Welt und über unser Leben, da es sich nämlich nicht um eine Zwangsherrschaft handelt, keiner soll zur Rettung gezwungen werden, geht es auch hier um eine Entscheidung. Darum fügte Jesus an, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Wir leben in einer Zwischenzeit, völlig klar. Ja, wo ist der Friede? Natürlich ist der nicht alles da, weil die Herrschaft Gottes freiwillig ist, die ist da und jeder, der sich im Glauben zuwendet, steht unter dieser Herrschaft, wird zu einem Friedensboten, wird zu einem Menschen, in dem jeder Lebensbereich nach und nach von dieser guten Wirksamkeit Gottes durchdringt wird. Jetzt ist die Zeit, dass Menschen überall umkehren, jetzt noch. Die Königsherrschaft Gottes wird empfangen, indem ein Mensch umkehrt von seinem Weg ohne Gott. Oder von seinem Weg, wo Gott vielleicht eine Rolle spielt, aber eben nicht die Regie. Die Königsherrschaft Gottes wird empfangen, indem ein Mensch dem Herrn Jesus sein ganzes Leben anvertraut. Das ist im Grunde das, was in der Taufe passiert. Aus der Taufe zu leben heißt, unser Mensch ist beerdigt. Ja, weil der von Sünde betroffene Mensch ist beerdigt in der Taufe. Und jetzt leben wir neu auf. Nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Ja, wir können sündigen, aber wir müssen nicht mehr. Nicht mehr unter der Herrschaft des Selbst. Natürlich können wir egoistisch sein, ja? Aber wir müssen nicht, wenn wir uns dem Heiligen Geist ausliefern. Natürlich kann uns das Böse beherrschen, aber es muss nicht. Nicht mehr der Mensch ohne Gott bestimmt sein Leben, sondern Gott bestimmt das Leben des Menschen. Und wenn der König regiert, in deinem und meinem Leben und dem Leben derer, denen wir es erzählen, dann fängt das Leben an aufzublühen. Dann setzt sich Trost durch inmitten von Lebensumständen. Dann setzt sich Hoffnung durch. Und das hat Auswirkungen auf mein Leben, auf das Leben, wie man lebt als Vater, als Mutter, als Partner, als Mitbürger in dieser Welt, als Untergebener, als Nachbar. Der Mensch, der die Herrschaft Gottes in seinem Leben zulässt, wird selbst zum Botschafter. Er hat was zu sagen, weil Gott etwas sagen will. Und darum geht es, ihr Lieben, dass wir selbst ein erfülltes und informiertes, vollmächtiges Christsein leben und unsere Mitmenschen in dieses Leben hineinführen. Wir reden von der guten Nachricht, vom Frieden, vom Heil, von der guten Herrschaft Gottes, die sich zeigen muss, wenn ein Mensch Christ ist. Und so geht Weihnachten weiter, durch dich und durch mich. Lassen wir uns also neu gründen in dieser Botschaft und aussenden als Botschafter des Evangeliums. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein mächtiges Wort, für dein ermutigendes Wort. Wir danken dir dafür, dass diese Botschaft eine Botschaft des Heils und der Errettung und der Erlösung ist, eine Botschaft des Friedens, eine Botschaft, die uns wiederherstellt. Und ich bete für jeden, der diese Botschaft hört, wenn er sich Christ nennt, dass er neu zugerüstet wird, um selbst Botschafter zu sein, alle Scheu abzulegen, alle Angst verlacht zu werden, alle Menschenfurcht und ganz dich zu leben. Und für jeden, der dich noch nicht kennt, Herr, dass dieses Wort hineinfällt in das Herz und bewirkt, zurückzukommen zu dir, dich anzunehmen, sich dir zu geben und dieses neue Leben, das Weihnachten schenkt, zu erfahren. Das bitte ich, Vater, in Jesu Namen. So soll es geschehen. Amen.